Ja, vielen Dank. Ja, ich will Sie nicht langweilen, aber ich dachte mal, als allererstes stelle ich mich vor, weil wir haben ja 2018, haben Sie ja viel über uns gelesen und das eine oder andere davon war vielleicht auch nicht so ganz hundertprozentig richtig. Deshalb ganz schnell, bevor ich zum Thema komme, ganz kurze Slides über EOS. Das Unternehmen ist 2007 hier in Berlin gegründet worden, ursprünglich Asset Manager für einen großen amerikanischen Infrastrukturfonds, für dessen Energieassets, dann über einige Co-Investments selber ein bisschen zu Geld gekommen, seit 2011 dann auch als Investor in verschiedenen Bereichen tätig, überwiegend Energiebereich, Immobilienbereich, und in 2018 haben wir das Vergnügen gehabt, dass wir uns in Ihre Branche verirren durften. Hier so ein bisschen noch zur Illustration, was wir dann in der Vergangenheit so gemacht haben und was wir jetzt momentan im Portfolio haben. Also das Größte, was wir in der Vergangenheit hatten, war die Petrotank. Das ist was ganz, ganz anderes. War damals die zweitgrößte deutsche Tanklagergesellschaft. War für mich persönlich mehr oder weniger der beste Deal meines Lebens. Bin der Tanklagerbranche sehr dankbar. Und momentan das Größte, was wir im Portfolio haben, ist die Anesco. Das ist der größte Projektentwickler für erneuerbare Energien in Großbritannien. Gerade realisiert letztes Jahr etwas Verwandtes. Das ist ein spanisches Telekommunikationsunternehmen, was mit Satellitenkommunikation arbeitet, mit verschiedenen Beteiligungen in Lateinamerika. Also wir machen nicht nur UKW, es gab ja da Meldungen, dass da irgendwelche Leute auf der Wurstpelle dahergeschwommen sind und die dann da so einen Deal mit der Media Broadcast gemacht haben. Also ich zumindest gehöre nicht dazu, das wollte ich nur vorher klarstellen. So, jetzt zum eigentlichen Thema. Einmal ganz kurz, was bisher geschah. 2017 entschied sich die Media Broadcast aufgrund der Regulierung aus dem Geschäftsbereich UKW-Antennen auszusteigen, hat einen Prozess aufgesetzt, die Antennen zu verkaufen. Es gab dann verschiedene Investoren, die es erworben haben. Ich würde Ihnen die Slides auch schicken, also Herr Uri hat ja meine Kontaktdaten. Ne? Es gab dann ja einen gewissen Disput, der die Branche auch ein paar Wochen beschäftigt hat. Und am Ende gab es dann etwas längeres Verfahren bei der Moderation, aber man kann auch sagen, unter sanfter Führung der Bundesnetzagentur, wo dann die Beteiligten an dieser ganzen Veranstaltung so lange eingesperrt worden sind, bis wir einen Deal gemacht haben. Und dabei kam der derzeitige Zugangs-Mitbenutzungsvertrag heraus, den die damaligen beiden Sendenetzbetreiber Uplink und Divicon zusammen mit der Media Broadcast als Beteiligten und den Investorinnen und Investoren abgeschlossen haben. Der Vertrag läuft jetzt nächstes Jahr aus und wir sind gerade in sehr guten und sehr fortgeschrittenen Gesprächen, den partnerschaftlich zu verlängern. Aber nichtsdestotrotz, also diese alte Welt läuft aus. Zwischendurch ist ein bisschen was passiert. Zum einen ist die Verbreitung von DAB Plus stark gestiegen. Also Herr Professor Ohri hat ja gerade das Thema mit dem Autoradio genannt. Ich bin eben aus Magdeburg gekommen, weil ich da noch ein anderes Projekt habe und bin ja alter Berliner, habe hier fast 12 Jahre gewohnt und bin dann hier reingefahren. Und es gab eigentlich nur in meinem Auto gab es nur DAB Plus Empfang. Also ich glaube, der Einzige, der noch tapfer auf UKW weitersendet, ist Jazz Radio über Uplink. Die habe ich noch gefunden, aber ansonsten hat mir mein Autoradio nur DAB Plus vorgestellt, was ich ein bisschen schade fand. Das ist das eine Thema. Das zweite Thema ist, dass gerade die öffentlich-rechtlichen Programmveranstalter durch die Auflagen der Regulierung, auch der KEL, sehr stark eben versuchen müssen, ihre Verbreitungskosten zu reduzieren. Darüber hinaus sind die privaten Programmveranstalter in der Situation, dass sie halt dadurch, dass sie auch DAB Plus jetzt ausstrahlen im großen Stil, auch weniger Budget für UKW zur Verfügung haben. Und das führt dazu, dass ein gewisser Preisdruck im Markt ist. Auf der anderen Seite ist es aber nicht so, wie in 2018 erwartet, dass die ganze UKW-Verbreitung sich irgendwann in Mitte der 20er Jahre in Wohlgefallen auflöst. Also so wie wir das jetzt einschätzen können, wird weiter fleißig gesendet und das auch noch mal mindestens 5 bis 6 Jahre. Ein weiterer Punkt, der sich zwischenzeitlich ereignet hat, ist, dass die Sendenetzbetreiber selber angefangen haben, größere Portfolien an Antenneninfrastrukturen aufzubauen. Und dann gab es auch noch eine vorsichtig ausgedrückt Fusion der Sendenetzbetreiber, sodass sich die Machtverhältnisse als auch ein ganz klein bisschen verschoben haben im Vergleich zu 2018. Also wir sind, sind vermutlich viele von Ihnen sind ja hier Juristinnen und Juristen, aber wenn Sie das betriebswirtschaftlich betrachten, würden wir das so ausdrücken, dass wir Antennenbetreiber stuck in the middle sind. Also wir haben auf der einen Seite einen sehr starken Sendenetzbetreiber, der uns gegenübersteht. Der wiederum hat Endkunden, die unter Preisdruck stehen. Und auf der anderen Seite haben wir die Situation, dass wir halt auch noch selber bestimmte Kosten zu tragen haben, insbesondere Rückbaukosten. Und dementsprechend wird die Situation für uns gerade so ein bisschen eng. Also, aber ich möchte jetzt nicht zu sehr jammern. Es geht natürlich auch nicht nur negativ weiter. So, eine Überlegung aber auch noch, die ich grundsätzlich anstellen möchte, das ist das Thema, wie ist eigentlich die Kostenstruktur? Bevor mich Florian Ilo korrigiert, das ist der Solinger Turm, die Antenne gehört euch, das weiß ich. Aber da ich in Solingen geboren bin, hatte ich das Foto zufällig. Also bei uns im Portfolio ist so roundabout 82% der Kosten, die bei uns anfallen, der DFMG zuzurechnen. Und nur 18% sind die eigentliche Antennenzugangsmiete. Und mit dieser eigentlichen Antennenzugangsmiete müssen wir momentan noch den Kaufpreis der Media Broadcast bezahlen, weil die Antennen ja natürlich auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten verkauft hat. Wir müssen die technische Überwachung realisieren, wir müssen die Entstörung realisieren, wir müssen die Anlagen versichern und wir haben nicht unerhebliche Rückbaukosten zurückzustellen. Also das ist vielleicht einfach mal ein Thema auch, weil ja in der Vergangenheit, es gab häufiger so diese, ja ich will das jetzt nicht negativ ausdrücken, aber es gab halt pointierte Darstellungen auch, wo mehr oder weniger die Quintessenz war, dass eben irgendwie die Antenneninvestoren Geld scheffeln für nichts und eigentlich keiner weiß, was die eigentlich genau machen und was sie mit dem Geld eigentlich tun. Also es ist nicht nur so, dass wir uns irgendwie schöne Sportwagen kaufen oder so, wir haben leider auch ein paar Kosten und die sind nicht unerheblich. So, und da das ja ein Impulsvortrag ist, komme ich auch schon zum letzten Slide. Es gibt 3 Punkte, die ich Ihnen mitgeben möchte, die auch insbesondere uns in den Vertragsverhandlungen gerade stark beschäftigt. Also nochmal, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg und kann ich vielleicht so sagen, haben eigentlich zumindest in allen grundsätzlichen Punkten eine Einigung bereits erzielt, aber es gibt trotzdem Herausforderungen, das sollten Sie auch als Kunden der Sendenetzbetreiber wissen einfach, weil viele von den Endkunden natürlich vollkommen zu Recht und legitim versuchen, ihre Position zu optimieren, aber es gibt halt immer nur einen gewissen Spielraum. Manchmal ist dann eben halt auch das Feld zu Ende. Also das erste Thema sind die vertraglichen Fristen der DFMG. Das ist ein Thema, was uns besonders deshalb wehtut, weil wir bei der DFMG, wenn wir dort Antennen auf den Türmen anmieten, eine mindestens 5-jährige Vertragslaufzeit haben. Diese mindestens 5-jährige Vertragslaufzeit kann bei Wegfall des Sendebetriebs mit einer Kündigungsfrist von einem Jahr dann vorzeitig beendet werden. Aber nichtsdestotrotz, es ist tatsächlich ein Problem, dass es eine Fristeninkongruenz gibt. Also es gibt halt von verschiedenen Programmveranstaltern mit ihren Sendenetzbetreibern gibt es eben halt Verträge, die andere Kündigungsfristen haben. Und das führte in der Vergangenheit regelmäßig zu Konflikten. Und das ist ein Thema, was wir ganz gerne für die weiteren Verträge ab Herbst 2026 lösen möchten. Und ich hoffe, dass das auch nachvollziehbar ist, dass wir uns ungern die Kosten für den Leerstand sehr lange ans Bein binden. Das zweite Thema ist das Thema Cherry-Picking. Das betrifft insbesondere die öffentlich-rechtlichen Programmveranstalter. Also da haben wir folgende Situation. Wir haben eine Antenne mit verschiedenen Mitbenutzern drauf, verschiedenen Frequenzen. Und die öffentlich-rechtlichen handelnden Personen stehen auch unter Kostendruck und sagen sich, naja, also die Frequenz 4711 in Wuppertal, die brauchen wir eigentlich nicht mehr, die schalten wir jetzt mal ab. Problem ist aber, dass dann auch noch die 4712 und die 4815 und die 5916 auf der gleichen Antenne sind und die 4712 vielleicht einen größeren Teil der Antennenträgerkosten trägt, also der 85% der ganzen Veranstaltung. So, und dann haben wir zwei Probleme. Es gibt einmal die Variante, dass dann die verbliebenen Nutzer private Nutzer sind. Die haben dann eine Preiserhöhung für die Antennenträgerkosten und sind natürlich nicht sehr glücklich, was da dazu führt, dass dann weitere Nutzer vermutlich ihren Vertrag kündigen und die Verbreitung an dem Standort dann eben schleichend wegfällt. Oder den Fall gibt es auch. Wir haben einen öffentlich-rechtlichen Nutzer, der eben auf der Antenne quasi 3 von 4 Frequenzen hat und die größte Frequenz dann abkündigt, aber eigentlich am Ende nichts spart. Also das ist halt ein Thema, was uns auch momentan ein bisschen umtreibt. Und da möchte ich Sie für sensibilisieren, dass wenn Sie mit Ihren Sendernetzbetreibern sprechen und über das Thema Abschaltung von Frequenzen, dass Sie bitte berücksichtigen, dass die DFMG den gleichen Preis berechnet für die Infrastruktur, ob Sie darauf senden oder nicht. Und irgendwie hat Ihre Entscheidung dann auch Auswirkungen. Und das letzte Thema ist das Rückbauthema, was für uns eben auch wirtschaftlich auch ein großes Problem ist, was auch unseren Spielraum für Preisreduzierungen sehr stark einschränkt, weil wir hatten in 2018, als wir diese Transaktion gemacht haben, von dem Verkäufer Rückbaukostenschätzungen erhalten. Und die haben sich leider im Nachhinein als um Faktor 5 zu gering ausgestellt. Dummerweise sind die aber auch in dem Vergleich, den die Bundesnetzagentur vermittelt hat, mit eingeflossen, sodass wir die Situation haben, dass wir da tatsächlich momentan unter zurückgestellt haben und stark unter zurückgestellt haben. Das heißt also, das ist ein Thema, was uns kostenmäßig stark belastet. Und ein weiteres Thema ist das Thema Service. Da gab es ja auch in 2018 gab es den Prinzip den Servicepreis, der ist festgeschrieben worden durch die Bundesnetzagentur. Und jetzt erwarten wir da auch eher Kostensteigerungen. Also die Message von dem Slide ist, grundsätzlich verstehe ich selbstverständlich, dass Sie eine Position haben, dass Sie Ihre Kosten senken wollen. Und ich persönlich bin auch sehr gerne bereit, für unser Unternehmen da im Rahmen unserer Möglichkeiten mitzuspielen. Aber es gibt eben halt ein paar Leitplanken, die uns daran hindern, dass wir da jetzt sozusagen den Preis irgendwie von heute auf morgen halbieren. Und es eben wird nicht so sein, dass eben die UKW-Verbreitung sie jetzt ab Herbst 2026 quasi so gut wie gar nichts mehr kostet, weil einfach Einflussfaktoren bestehen, die wir als Investoren in keinster Weise beeinflussen können. So, das war's von mir.